Wir können, wenn wir uns mit Interkulturalität beschäftigen, nicht nur auf Wahrnehmung schauen und auf die interkulturellen, also Aspekte, die wir sozusagen reflektieren. Wir müssen ganz praktisches Handwerkszeug haben. Und das lernt ihr, wenn ihr Konfliktmanagement und Mediation lernt. Und er hat alle seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damals in die Mediationsausbildung geschickt.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und die heutige Folge dreht sich um Kulturfragen, Interkulturalität in der Mediation, vorrangig in der Mediation, denn dort kommt es zu Konfliktbearbeitungen und der Anlass sind Konflikte und nicht selten auch aufgrund unterschiedlicher kultureller Herkünfte. Und was das bedeutet und was das für das Aufkommen von Konflikten bedeutet, aber auch für die Bearbeitung von Konflikten und damit auch für die Mediatoren in ihrer Vermittlungsarbeit, das wird das heutige Thema sein. Und ich habe mir dazu eine, wenn nicht die kompetente Expertin eingeladen, die im deutschsprachigen Raum zum Thema interkulturelle Mediation arbeitet. Herzlich willkommen, Claude-Helene Meyer.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu dem Podcast heute. Ich freue mich sehr.
Ich bin ganz besonders, weil ich habe lange auf diese Episode sozusagen nicht nur gewartet, das ist gar nicht mal so richtig, sondern hingearbeitet. Es gibt wenige, die so breit gefächert das Thema ausfalten, wie du das in deinen Publikationen gemacht hast, die eben auch im Schnittpunkt von Praxis und akademischer Lehre stehen. Wo kommt das her und auf welcher Basis arbeitest du da? Claude, du bist momentan in Südafrika, Johannesburg, wo du auch eine Professur hast. Auch dort muss ich ja sagen. Und daher vielleicht ein paar Worte zu dir. Und dann wird auch ganz schnell klar, dass du in dem Thema zu Hause bist.
Ja, gut, ganz herzlichen Dank. Erstmal bekomme ich ganz oft die Frage gestellt, ob ich vielleicht Französin bin. Nein, das bin ich nicht. Ich bin wirklich Deutsche und habe einen polnisch-dänischen Hintergrund kulturell, aber keinen französischen, nur einen französischen Namen. Ja, wie komme ich zur Interkulturalität? Ich habe mich immer schon für Kulturen interessiert und als ich in Deutschland aufgewachsen bin, habe ich in einem Viertel gewohnt, hauptsächlich mit türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern und jugoslawischen in der Zeit. Und entsprechend habe ich mich ganz früh schon mit Kultur auseinandergesetzt. Und irgendwann habe ich mich dann entschieden, Ethnologie zu studieren und interkulturelle Didaktik. Denn ich wollte wissen, wie gehen wir am besten mit Gruppen im Lehrsystem um, die interkulturell sind. Und da habe ich bei einem Professor gelernt, Professor Flexig, der gesagt hat, Mensch, also wenn ihr interkulturell arbeiten würdet und wollt, dann müsst ihr unbedingt Mediatorin werden. Und also er war seinerzeit wirklich total voraus, muss ich sagen. Und von daher kam ich aus der interkulturellen Ecke und habe dann Konfliktmanagement und Mediation gelernt. Das war im Jahr 2001. Und habe also Mediation immer aus dieser Perspektive der Interkulturalität betrachtet, weil das eben eigentlich mein erstes Feld war.
Ah, okay. Und damals schon auch direkt Mediation im Blick gehabt. Also
ja, genau. Also weil dieser Professor, der war so fortschrittlich an der Universität Göttingen damals, der gesagt hat, wir können, wenn wir uns mit Interkulturalität beschäftigen, nicht nur auf Wahrnehmung schauen und auf die interkulturellen, also Aspekte, die wir sozusagen reflektieren. Wir müssen ganz praktisches Handwerkszeug haben. Und das lernt ihr, wenn ihr Konfliktmanagement und Mediation lernt. Und er hat alle seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damals in die Mediationsausbildung geschickt. Und ich fand das wahnsinnig fortschrittlich. Also wer hat das aus Uni-Perspektive 25 Jahre oder vor fast 30 Jahren gemacht? Und entsprechend sind wir dann alle geschult worden und haben sozusagen die Mediation in unser interkulturelles Feld eingebaut und gleichzeitig natürlich mediiert und Konflikte gelöst aus dieser interkulturellen Perspektive heraus.
Wie die Frage ist schon sozusagen, hat sich schon angedeutet bei dem, was du sagst. Gibt es etwas, was wir über all die unterschiedlichen Kulturen hinweg an Werkzeug benötigen, um interkulturell zu arbeiten? Oder ist das etwas, was immer nur mit den Kulturen zu tun hat, die wir persönlich kennengelernt haben? Ich hatte vor kurzem hier unseren Kollegen Christian von Baumbach, der war halt in Japan lange Zeit, hat sich für diese Kultur mehr als interessiert, ist da eingetaucht und kann in diesem Rahmen jetzt interkulturell arbeiten. Und die Frage sozusagen, kann man dann auch in anderen Kulturen, die man nicht derart kennt, interkulturell arbeiten, weil man ein Handwerkszeug, ein Verständnis entwickelt hat, das eben unabhängig von der einzelnen konkreten Kultur ist, die man noch als zweites erschlossen hat, sagen wir mal so.
Ja, das ist eine gute Frage und eine sehr spannende und eine, die bis heute in der Wissenschaft natürlich extrem diskutiert ist, aber auch für die Praxis sehr relevant ist. Denn ich bekomme diese Frage immer wieder gestellt. Wie können wir zum Beispiel, wenn wir nicht in bikulturell oder multikulturell aufgewachsen sind, wie können wir dann interkulturell mediieren? Und aus wissenschaftlicher Perspektive ist es wirklich so, dass man sagt, wir haben zwei Bereiche der interkulturellen Kompetenz. Einmal haben wir die generelle interkulturelle Kompetenz, die sich zusammensetzt aus beispielsweise empathischem Vorgehen in interkulturellen Kontexten oder aber auch den empathischen Umgang mit Vorurteilen und Stereotypen, das allgemeine interkulturelle Wissen, die interkulturelle Wahrnehmung, die wir allgemein auch und generell schulen können. Und entsprechend sagt diese Richtung der Forschung und auch der Praxis, wir können eigentlich alle interkulturell mediieren und Konflikte lösen, denn wir brauchen eine allgemeine Wahrnehmung, die geschärft ist auf die Interkulturalität, die Unterschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten. Und dann gibt es natürlich auch die zweite Richtung der interkulturellen Kompetenz, die sagt, generelle interkulturelle Kompetenz reicht überhaupt nicht aus. Wir brauchen eigentlich immer die kulturspezifische interkulturelle Kompetenz, so wie der Kollege, der in Japan war oder sich damit lange beschäftigt hat. Und dann haben wir eine ganz geschulte und spezifische Kulturkompetenz, die uns in interkulturellen Konflikten helfen kann. Wenn du jetzt nach meiner Meinung fragst, ich glaube, beides ist wichtig.
Ich frage dich danach, aber ich weiß auch, dass es schwierig ist, sich zu entscheiden. Also, und dass es vielleicht gar nicht geht, sich für das eine oder das andere so absolut zu entscheiden. Aber ja, genau. Wo stehst du bei der Frage?
Ja, ich glaube, wir brauchen wirklich eine integrative Kompetenz. Also alle Menschen, die zum Beispiel im deutschsprachigen Raum Konflikte lösen, Mediatoren, Mediatorinnen sind und auch interkulturelle Konflikte sozusagen sehen oder auch mit diesen arbeiten, können das natürlich tun. Und wir können uns ja nicht auf die ganze Welt vorbereiten sozusagen oder die ganzen kulturellen Aspekte kennen, die uns so begegnen, auch im deutschsprachigen multikulturellen Kontext. Und von daher denke ich, dass erstmal jede Person interkulturelle Konflikte lösen kann, wenn sie dazu offen ist, mehr zu lernen und sich sozusagen empathisch auf andere kulturelle Aspekte einstimmt. Auf der anderen Seite kann ich aber auch sagen, dass wenn wir ganz bestimmtes kulturspezifisches Wissen haben, dass wir dann natürlich auch ein tieferes Verständnis vielleicht entwickeln können. Und das Wichtigste bei dieser kulturspezifischen Kompetenz ist meiner Meinung nach wirklich die Sprachkompetenz. Also wenn wir sprachlich in eine andere Kultur eintreten, erfahren wir natürlich auch mehr die darunterliegenden Werte, die Handlungsoptionen, das Denken der Menschen, aber auch vielleicht die Gefühlsaspekte. Und dann kann es schon sein, dass wir innerlich ein größeres kulturelles Verständnis auch dann haben als Mediatorin, um dann mit den Konflikten umzugehen.
Wo erlebst du in deiner Praxis, und da auch bewusst auf die Praxis zielend, liegt so der Mehrwert oder die wichtigste Funktionalität und Bedeutung, wenn wir als Mediatoren interkulturell arbeiten können, weil wir andere Kulturen erlebt haben und bestenfalls auch sozusagen nicht nur im Erwachsenenleben wissend, sehend, angeeignet, sondern vielleicht dort aufgewachsen ist, auch ein Teil. Ist es etwas, was für uns, aber für uns wichtig ist als Mediatoren, dass wir für uns ein Verständnis haben, ich kann auch die andere Seite, die andere Kulturseite verstehen? Oder ist es funktional für die Konfliktparteien wichtig, sich anzuschließen, weil sie merken, dort ist ein Vermittler, Vermittlerin, die macht den Eindruck, dass sie meine Kultur auch versteht?
Es hat wirklich beide Seiten. Also einerseits ist es wichtig für unsere intrapsychologische Kompetenz, dass wir wissen, okay, wir sind sicher hier, wir verstehen oder meinen zumindest zu einem Großteil zu verstehen, worum es den anderen Personen geht. Auch vielleicht das Wissen zu haben, wie funktionieren Konfliktlösungen in dieser anderen Kultur oder den Kulturen, mit denen wir uns auseinandersetzen und dadurch auch vielleicht uns sicherer zu fühlen in der interkulturellen Konfliktlösung. Also einmal hat es diesen Aspekt natürlich für uns selber auch vielleicht ein größeres Verständnis zu erlangen, also kognitiv, uns aber auch sicherer zu fühlen, affektiv und dann im Verhalten die eher angemessenen Werkzeuge und Tools der Konfliktlösung auch einzusetzen, weil wir wissen, dieses eine Tool oder das andere funktioniert vielleicht besser in der kulturellen Konstellation, obwohl es natürlich immer eine Zusammensetzung ist zwischen Person und kulturellem Hintergrund. Aber dann ist es ganz, ganz wichtig auch für unsere Konfliktparteien oder unsere Mediandinnen, dass sie den Eindruck auch haben, ja, wir sind kompetent, wir versuchen zu verstehen, das ist wichtig und vielleicht verstehen wir sogar auch. Und manchmal ist es aber auch gut, diese Kombination zu haben. Wir sind nicht Teil der Kultur der Konfliktparteien, aber gleichzeitig haben wir dieses Verständnis, weil wir vielleicht eine größere Neutralität haben, was die Werte betrifft, was die Lösungen betrifft. Also es hat wirklich diese Vorteile auf unterschiedlichen Ebenen. Einmal des Mehrwissens, aber auch vielleicht des von außen kommen und gleichzeitig über diese Außenperspektive ja die ethische Perspektive auch zu verstehen.
Du hast es in einem Nebensatz gerade schon angedeutet, die Richtung, die ich nochmal gehen will. Das ist vielleicht so ein Schritt zurück, bevor es zur Konfliktbearbeitung kommt durch Vermittlerinnen. Welche Bedeutung hat diese kulturelle auch Logik oder kulturelle Logiken zur Entstehung von Konflikten? Also was wird als Konflikt wahrgenommen? Wie werden dann erste Reaktionen der Konfliktparteien geplant oder intuitiv ausgeführt, die dann zur Eskalation führen, häufig vielleicht auch in anderen Kulturen mit der Idee, eigentlich eine Lösung zu präsentieren, die aber eben so einseitig ist. Welchen Einfluss hat es für die Konfliktentstehung, diese unterschiedlichen kulturellen Verständnisse? Und welche gibt's da noch, sagen wir mal, die dir auch geläufig sind aufgrund deiner vielfältigen kulturellen Prägung?
Ja, also das ist echt eine komplexe Fragestellung, denn wie wir Konflikte wahrnehmen und wann wir sie wahrnehmen, auch was wir überhaupt als Konflikt beschreiben, ist natürlich persönlich, aber auch kulturbedingt. Und in vielen Kulturen nutzen wir den Begriff Konflikt gar nicht. Ich habe ja viel Forschung dazu in Ostafrika gemacht vor einigen Jahren und wie auch in Südafrika sprechen wir ganz, ganz selten von Konflikten überhaupt, sondern eher von eventuellen Missverständnissen, vielleicht aber auch Kommunikationsherausforderungen. Oftmals wird es sehr positiv ausgedrückt, was überhaupt vielleicht dann als Konflikt wahrgenommen ist. Und da fängt es schon an bei der Sprache. Und entsprechend wird ganz oft gar nicht ausgedrückt, dass es einen Konflikt gibt, sondern über Konflikt wird vielleicht sogar geschwiegen. Ja, so dass es erstmal gar nicht so leicht ist, von außen wahrzunehmen, ist da jetzt ein Konflikt oder ist da keiner? Und wir können dann auch gar nicht so direkt fragen, sondern wir müssen uns langsam über indirekte Sprechweisen, vielleicht sogar Metaphern annähern, was ein Konflikt ist oder ob es ein Konflikt ist. Und also ich bin dazu übergegangen zu sagen, wir haben es mit einem Konflikt zu tun, wenn eine Person der Auffassung ist, es handelt sich um einen Konflikt, auch wenn die andere gar nicht diese Auffassung hat. Sobald man sozusagen eine Person hat, die einen Konflikt wahrnimmt, dann würde ich sagen, wir können von einer Konfliktwahrnehmung oder einem Konflikt sprechen. Und diese Unterschiede, wie Menschen jetzt Konflikte wahrnehmen, haben wir ja auch auf der persönlichen Ebene. Der eine sieht einen Konflikt, der andere sagt, das ist gar keiner.
Ja.
Und auf kultureller Ebene hat man sich dann eben darauf verständigt, was sind Konflikte, was sind vielleicht keine Konflikte. In vielen Kulturen handelt es sich um Konflikte, wenn wir eine Disharmonie wahrnehmen zwischen den unterschiedlichen Menschen. Und schon dann wird es als Konflikt wahrgenommen, sobald die kleinste Disharmonie, ja, das nicht mehr gemeinsame auf einer Wellenlänge sein, wahrgenommen wird. Ich würde sagen, im deutschsprachigen Kontext sprechen wir da oft noch gar nicht von Konflikt, sondern vielleicht, ja, es gibt eine unterschiedliche Meinung dazu.
Ja, als wenn wir da nicht so nervös oder wir haben nicht so die Befürchtungen, wenn wir das Konflikt nennen, was damit drauf. Für uns ist das dann erst die Möglichkeit, überhaupt tätig zu werden. Aber ich habe den Eindruck auch oder die Vermutung oder These, dass etwas nicht Konflikt zu nennen, ist ja schon aus unserer Perspektive Konfliktbearbeitung.
Ja.
Mit der Befürchtung, wenn wir es nicht so nennen, wenn wir es nicht so hoch aufhängen, dann können wir besser damit umgehen. Dann ist es ja vielleicht nur noch eine Disharmonie und dann ist es vielleicht ein Missverständnis und wir können uns wieder verstehen. Also es hat ja schon auch was Bearbeitungsmäßiges, ob wir es so nennen oder nicht. Und das Phänomen merke ich auch in hiesigen Gefilden hier. Zum Beispiel bei der Frage, ist das jetzt Mediation oder reden wir einfach nur drüber? Weil bei Mediation ist schon so wirklich bedeutsam, da ist dann ein Konflikt da. Und wenn wir es anders bezeichnen, noch nicht so bedeutungsvoll, dann können wir irgendwie besser damit umgehen. Die Tendenz gibt's ja bei uns.
Ja, genau, da würde ich zustimmen. Genau, also dass man so einen niedrigschwelligen Ansatz hat, sozusagen. Ich glaube, der kulturelle Unterschied oder einer der Unterschiede ist hier, dass im deutschsprachigen Raum, wenn wir etwas direkt benennen, dann ist es für uns oftmals auch ein Ansatz der Handlung. Und in vielen anderen Kulturen ist die Handlung nicht unbedingt angeschlossen an die Benennung von etwas. Und da würde ich dir sozusagen zustimmen. Sagen wir befinden uns in einem kulturellen Raum, wo Konflikte nicht direkt angesprochen werden. Dann muss man erstmal um den ganzen Kontext sprechen, um dann vielleicht irgendwie innerlich zu erfahren, oh, da könnte eine Schwierigkeit liegen. Und dann ist aber wirklich der nächste Schritt oftmals nicht direkt in die Handlung zu gehen und den Konflikt zu lösen, sondern erstmal ganz vorsichtig wahrzunehmen, wie gehen wir jetzt weiter damit um. Und in unserer deutschsprachigen Kulturraum sind wir ja oftmals darauf trainiert, relativ schnell Lösungen zu finden, Konflikte aufzulösen, damit umzugehen, dann auch handlungsorientiert zu sein. Und das ist ja in vielen Kulturen nicht unbedingt der Fall. Viele Konflikte, ich glaube, es gibt Forschung, da sagt man, 80% der Konflikte weltweit werden gar nicht ausgetragen. Und schon aufgrund der unterschiedlichen.
Dass beide Seiten sich jetzt bewusst, wir haben einen Konflikt und hinsetzen und den bearbeiten. Das finde ich ja auch die Besonderheit an diesem Beratungsverfahren Mediation. Ne? Dass also die Beratung heißt, setzt euch doch an einen Tisch, ich komme mit dazu als Mediator und wir werden das besprechen und klären, indem wir das ganz direkt angehen, so zumindest wie hiesige Art und Weise von Mediation verstanden wird. Das ist ja schon für diese Kulturkreise, kann ich mir vorstellen, höchst direktiv und konfrontativ. Selbst wenn man einen runden Tisch hat und keinen viereckigen, aber es bleibt eine Konfrontation.
Ja, absolut. Und es braucht ja auch also ganz viel Selbstreflexion irgendwie. Es braucht ja auch Bewusstsein. Es braucht den Willen, sich mit sich selber und mit anderen auseinanderzusetzen und auch die Möglichkeit in der hierarchischen also Lage sozusagen der Situation. In vielen Kulturen ist es ja auch gar nicht möglich, sich über hierarchische Stufen hinweg oder in Organisationen zwischen Chef und Mitarbeiter beispielsweise gemeinsam zusammenzusetzen. Das ist ja auch eine kulturelle Frage, ob das möglich ist. Und Mediation, ja, dazu gibt es Forschung auch in anderen kulturellen Bereichen. Mediation wird dann oft auch als Beratungsansatz gesehen, zum Beispiel in asiatischen Kulturen, wo dann eher gesagt wird, wie man zu lösen hat, aber nicht so sehr ein gemeinsames Gespräch, wie wir es eigentlich in der transformativen Mediation ja gerne sehen. Also wo wir auch einen Lerneffekt vielleicht sogar daraus ziehen.
Genau. Da würde ich jetzt mir vorstellen, das hat Gesichtsverlustcharakter, wenn man das so direkt machen würde, so transformativ auch, dass es wie ein Gesichtsverlust mit sich bringt und dass der Ratschlag von einem neutralen Dritten eher gesichtswahrend ist und gar nicht sozusagen von oben herab, sondern das ist eine hilfreiche hilfreicher Brückenschlag.
Genau, also so würde ich es auch sehen. Das ist sicherlich ein Aspekt. Und dann gibt es einfach ja in vielen Kulturen nicht diese direkte Auseinandersetzung oder direkte Diskussion über Meinungen oder auch Befindlichkeiten. Das kann dann auch in anderen kulturellen Kontexten vielleicht mitgeteilt werden, aber dann vielleicht auch nicht direkt an einem Tisch, also sondern erst eher in einer Art Pendelmediation. Das sehen wir ziemlich häufig. Das gibt es im asiatischen Kontext, das gibt es aber auch in afrikanischen Kontexten, dass man aufgrund bestimmter hierarchischer Gegebenheiten oder aber auch Gesichtsverlustbefürchtung sich nicht eben direkt an einen Tisch setzt, sondern über einen Dritten, wie in einer Pendelmediation, mediiert wird.
Das führt auch zu völlig unterschiedlichen Arbeitsweisen von Mediatoren, also wo Techniken, Interventionen, die wir hier so als mediatorische Standardinstrumente verstehen, dass die im interkulturellen Kontext gar nicht so unproblematisch genutzt werden können, sondern wirklich angepasst genutzt werden sollen. Was heißt denn das für Mediation als solches, dieses Verfahren allgemeinhin, ne, nach, ich sage jetzt mal, westeuropäischem Verständnis amerikanischer Entwicklung auch, wo sozusagen diese moderne Mediation ihren Ausgangspunkt hat, das ist ja dann eher regional begrenzt und ein westeuropäisches Verständnis, will ich jetzt mal so. Das, was in deutschen, europäischen Gesetzen steht, was Mediation ist, das wäre woanders so nicht Gesetz geworden.
Genau, also da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Es gibt dann unterschiedliche Ebenen in der interkulturellen Mediation. Also einmal können wir auf Struktur von Mediation schauen und sagen, okay, in westlichen Kontexten haben wir oft Phasenmodelle von Mediation. Die sind relativ strukturiert. Es gibt eine bestimmte zeitliche Begrenzung. Die Rolle der Mediatoren und Mediantinnen ist definiert. Und in anderen kulturellen Kontexten wären die unterschiedlich. Die Strukturgabe wäre unterschiedlich. Es gibt vielleicht keine Phasen. Es gibt Phasen, die sich vielleicht an Status orientieren, aber nicht an struktureller Vorgehensweise. Die Mediantenrolle und die Mediatorinnenrolle sind anders definiert. Ja, das würde es bedeuten, dass man sozusagen vielleicht von der Struktur von Mediation, wie wir es normalerweise lehren und lernen, Abstand nehmen könnte oder müsste, um dann an eine vielleicht Lösung oder Aufklärung zu kommen. Und dann natürlich gibt es auch Unterschiede in der Anwendung, wie du es gerade gesagt hast, der Techniken und Methoden von Mediation. Also mittlerweile nach 25 Jahren interkultureller Mediation würde ich sagen, dass das aktive Zuhören und das Zuhören, sagen wir mal, das empathische Zuhören sehr gut funktioniert in fast allen Kulturen. Aber wie es ausgedrückt wird, ist manchmal unterschiedlich. Also in manchen Kulturen können wir wiederholen und aktiv nicken, in anderen dürfen wir nicht wiederholen, was eine Person gesagt hat, oder nur mit Reframing wiederholen, weil es dann positiver ausgedrückt wird. Manchmal dürfen wir aber gar kein Wort sagen, sondern wirklich nur Mimik und Gestik einsetzen, dass wir verstanden haben und unser Zuhören signalisieren.
Was ist da die Erklärung dafür? Also was passiert oder was macht derjenige sich für eine Schlussfolgerung, wenn wir als Mediatoren dann lehrbuchgemäß spiegeln würden und das wiederholen würden?
Ja.
Was wird
Also es könnte verstanden werden als eine Korrektur, was der andere gesagt hat, oder auch ein Signal, dass die andere Person sich nicht detailliert genug ausgedrückt hat oder sich vielleicht noch nicht mal klar ausgedrückt hat.
Okay.
Ja, das könnte es signalisieren, wobei wir dann sagen würden, okay, für uns bedeutet das, ich habe dich genauso verstanden und nicht, ich kritisiere dich jetzt indirekt, dass du dich nicht gut genug ausgedrückt hast.
Und das kann sozusagen so weit gehen, dass es nicht ausreicht, zu erklären oder zu erläutern, weshalb man das tut, sondern es wirklich besser zu unterlassen, weil die Gefahr zu groß ist, der fühlt sich jetzt gerade nicht verstanden, beziehungsweise gemaßregelt, korrigiert.
Mhm. Ja, das ist eine super gute Frage. Also, denn kognitiv können wir das erklären. Und kognitiv können wir dann auch sagen, okay, ich wiederhole dich jetzt, weil ich dir zeigen möchte, ob ich dich verstanden habe. Und das ist sozusagen ein individualisiertes Phänomen in unserer Kultur. In anderen eher kollektiv ausgerichteten Kulturen würde das vielleicht verstanden werden, kognitiv, aber da wir es von einer interpersonalen Interpretation ausgehen müssen, hängen die Emotionen meist nach. Also die Person, die wir wiederholen und die es nicht gewohnt ist oder negativ interpretiert, die würde wissen, okay, das ist in meiner Kultur angemessen, aber die Gefühle, die wir dabei auslösen, sind wahrscheinlich noch nicht auf dieser verständnisreichen Ebene. Und entsprechend könnte es schon Irritationen auslösen, dann würden wir es vielleicht eher weglassen.
Ja, ich meine, wir sind ja auch alle hier nicht gleich. Und bei diesem, gerade beim Spiegeln und aktiven Zuhören, mittlerweile sind wir in vielen Bereichen der Gesellschaft, Arbeitsplatzstreitigkeiten und so, ja so geschult und so auch bearbeitet worden von Kommunikationswissenschaften, Beratungen etc., dass es einfach nur noch eine kurze Erklärung braucht. Und wir ja auch das manchmal erläutern, transparent machen und auch sowas sagen. Manchmal frage ich komische Sachen als Mediator oder ne, manchmal mache ich ein bisschen Entschleunigung und wiederhole das nochmal. Und wir tun so, als wenn die das dann einfach akzeptieren müssten und würden. Also wenn wir sozusagen ein bisschen mehr eigenartig sind und so. Und klar haben auch andere, die müssen gar nicht aus einer anderen Kultur sein, denken, das ist jetzt ein bisschen umständlich oder ist das ein Papagei, was soll denn das? Aber gut, meinetwegen, ne? Also der weiß schon, was er tut. Also da beanspruchen wir in der eigenen Kultur so einen kleinen Sonderstatus als Berater und auch Expertenstatus, das ist jetzt schon das Richtige. In interkulturellen Kontexten ist es sozusagen zu riskant. Da könnten wir nicht damit rechnen, dass die das schon akzeptieren würden, sondern die Emotionen beziehungsweise das Gelernte, also ich werde hier jetzt korrigiert und ich werde also behandelt, wie ich es sonst noch nie erlebt habe, das ist einfach zu riskant.
Ja, oder es führt vielleicht nicht zur optimalen Kommunikationssituation und die wollen wir ja herstellen. Also ich glaube, dass wir schon interkulturell auch als MediatorInnen wirklich einen Sonderstatus haben oder einen Expertenstatus. Aber der wird natürlich auch dadurch definiert, wie ich mich als Expertin dann oder als Mediatorin selber zeige und wie ich kommuniziere. Und da versuche ich mich, so gut ich kann, dann natürlich auch auf das Gegenüber einzustellen, um da die optimale Offenheit auch für die Konfliktbesprechung oder sogar Lösung dann herauszuholen. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir einen unheimlich hohen Reflexionsgrad. Den brauchen wir sowieso in der Mediation, das ist klar. Aber interkulturell nochmal auf einer anderen Ebene, weil eben diese Vielschichtigkeit da ist und weil wir manchmal noch eine andere Sprache sprechen als unsere Erstsprache. Und das macht es so besonders. Und weil wir nicht so schnell einschätzen können oder kein intuitives Gefühl dafür haben, wie der anderen sich fühlen oder auch was Mimik und Gestik ausmachen. Und deswegen würde ich sagen, ich persönlich würde dafür plädieren, eher vorsichtig zu kommunizieren und eher ja bewusster noch vielleicht zu kommunizieren, als ich es jetzt mit dir in einem deutschsprachigen Kontext mache, wo wir aus dem gleichen Land kommen und vielleicht eine ähnliche Generation haben und so weiter.
Das bringt mich noch zu einer Frage, die auch natürlich in hiesiger Kultur durchaus umstritten ist. Weil wir so herausgearbeitet haben, dass wir als Mediatoren auch Fachexperten sind und Expertenrat geben, wenn auch nicht ausdrücklich, so doch in der Art und Weise, wie wir das Verfahren aufziehen. Und dahinter ja schon der Ratschlag steckt, das ist jetzt der beste Weg, die Sache anzugehen. Und für diesen Kommunikationsprozess, für diesen Klärungs- oder Verständigungsprozess sind wir und beanspruchen wir Fachexpertentum. Und das hat Auswirkungen darauf, welche Entscheidung die treffen. Und hier in unseren Kreisen sind wir sehr bedacht darauf, ja keinen inhaltlichen Beratungsanspruch zu bilden, dass wir sozusagen in der Sache etwas empfehlen, aber wir entscheiden über die Art und Weise der Mediation mit. Wie stark hat das in interkulturellen Kontexten Auswirkungen? Also gerade weil wir noch expertenorientiert das Verfahren und die Art und Weise der Beratung oder der Mediation ausführen, inwieweit beeinflusst das den inhaltlichen Entscheidungsprozess?
Also in interkulturellen Kontexten es kommt es jetzt wirklich auf die Kulturen an, aber zum Beispiel im ostafrikanischen Raum, auch im südafrikanischen, da ist es oft so, dass die Personen, die mediieren, nicht nur die Gesprächsführung übernehmen und die Struktur und sozusagen den Rahmen geben, wie wir es tun, sondern dass sie auch auf jeden Fall gefragt sind, als Expertin inhaltlich ihre Meinung kundzutun, vielleicht gute Ideen zu einer Lösung zu haben und sind genau dafür angefragt. Das macht es interkulturell manchmal nicht so leicht, weil wir ganz unterschiedliche Wertorientierungen haben, was wir mit der Rolle der Mediatorinnen dann auch verbinden. Und ja, es ist auch da eine Diskussion und in bestimmten Kulturen können die Mediatoren oder sind sie sogar gefragt, am Ende auch die Entscheidung zu fällen, wie es jetzt weitergeht. Das haben wir oft in kollektivorientierten Kulturen, wo wir es mit einem sozialen Umfeld zu tun haben, das dann hinterher auch kontrollieren kann, ob diese Konfliktlösung dann auch kulturadäquat und sozial adäquat umgesetzt wird. Also die Konfliktlösung ist nie nur für Individuen und deren Bedürfnisse zuständig, sondern auch für das ganze Umfeld oft.
Das leuchtet mir sofort ein. Auch das die moderne, ne, sag ich mal, im US- und europäischen Raum geprägte Mediation ja höchst individuumsorientiert ist. Ein wirklicher Ausdruck dieser Autonomiebestrebung, was in anderen Kontexten wahrscheinlich schon gar nicht so benennbar ist. Da würde keiner hingehen, das wäre ja schon Verrat, wenn das ein Verfahren ist, wo es nur um mich geht.
Ja, genau. Also es geht immer dann auch um mich als Person in meiner Gruppe. Und die Gruppe ist bei uns ja relativ stark ausgeschlossen. Also vielleicht sind dann nochmal die Eltern mit beteiligt oder die ganz nahen Konflikt eingebundenen, aber ja, nicht unbedingt sehen wir uns als Gruppenmitglied.
Ja. Und es ist ja, also ist ja letztlich auch, ne, die Nichtöffentlichkeit des Verfahrens im Vergleich zum Gerichtsverfahren zeigt ja auch schon, dass die dort am Tisch sind, entscheiden und machen das Tisch auch unter Ausschluss anderer Betroffener. Und das ist ein höchst individuumsorientiertes Verfahren.
In manchen interkulturellen Situationen ist es sogar so, dass gar nicht die Konfliktparteien in die Mediation kommen, sondern Repräsentanten aus der Gruppe, die für die Konfliktparteien, also zur Mediation kommen und hinterher oder zwischendrin immer wieder Rücksprache mit der Gruppe oder aber auch den Konfliktparteien nehmen, um sie dann zu repräsentieren. Genau, und das sehen wir ja relativ selten im deutschsprachigen Kontext. Also ich glaube, ich habe das da noch nie erlebt.
Ja, man könnte jetzt sozusagen bei juristischen Personen darauf kommen, dass ja die Geschäftsführer oder Betriebsratsvorsitzenden oder so, ne, das als Vertreter machen. Aber das scheint mir eine andere Formation zu sein, weil ich habe dann einen gewissen Verhandlungsspielraum. Ich darf das und das entscheiden von Gesetzes wegen. Und natürlich hat das für andere Firmenmitglieder Auswirkungen. Aber ich muss mich nicht so versichern. Ich kriege ein Mandat. Das ist fix. Und dort scheint mir, ist das eher eine Gruppe und kein organisiertes Team, sondern ich muss mich meines sozialen Status dann aber auch nochmal vergewissern, wenn ich da abwesend von den anderen was gesagt habe und bin mehr ja, Verhandlungsbote oder
ja.
Das heißt, in denen würde die Entscheidung auch dann in der Gruppe gefällt werden, ob man zustimmt. Man ist also
ja,
nicht
also es könnte ein ja, genau. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also manchmal ist es so, dass wirklich dann ein Konsensverfahren auch in die Mediation eingebunden wird, dass Rücksprache gehalten wird mit den Personen, die sonst noch daran beteiligt sind. Ne? Und das ist auf jeden Fall möglich. Aber manchmal kann es auch sein, dass dann aus der Gruppe jemand, der einen bestimmten Status hat, aufgrund der Familienzugehörigkeit beispielsweise, aufgrund der Community oder auch religiöse Führungspersonen, die manchmal in Konfliktlösungen eingebunden sind, dass die dann die Entscheidung also eher übernehmen als die Konfliktparteien selber und sagen, das ist das Beste für euch und aber auch für die Gruppe. Genau. Aber also ich habe es, glaube ich, noch nicht erlebt, dass es ein also rechtlich orientierten Vermittler, also jetzt in afrikanischen Kontexten zum Beispiel, da habe ich das noch nicht erlebt. Aber natürlich eine Person dann aus Familie oder Community oder religiöse Personen, die dann geholfen haben, die Lösung zu finden oder die den Konflikt zu klären.
Das wird dann praktisch gesucht und ausgehandelt, wer dann hingeht und das übernimmt.
Genau.
Clotilde, was heißt das jetzt für Mediatoren? Müssen die erst ins Ausland fahren und dort leben, ehe sie eine Mediation durchführen können, bei der sie anhand von biografischen Daten, von äußerem Erscheinungsbild davon ausgehen müssen, oh, das ist jetzt ein interkultureller Kontext? Oder, und in die Richtung zielt meine Frage eher, gibt es überhaupt eine Mediation, wo Interkulturalität nicht vorkommt?
Okay, also ich würde sagen, für MediatorInnen deutschsprachigen Kontext ist es einfach wichtig, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, was sind interkulturelle Kompetenzen, welche habe ich und wenn ich jetzt weiß, dass Menschen aus einer bestimmten Kultur zu mir kommen, dass ich dann vielleicht mich etwas auf die Kultur vorbereite, mich damit auseinandersetze, aber natürlich immer im Blick habe, diese Personen können absolut multikulturelle Identitäten entwickelt haben. Ja, die können auch deutscher sein als ich selber beispielsweise, aber dass ich eine Sensibilität dafür entwickle, mit dem Thema Kultur in der Mediation umzugehen. Vielleicht dazu Fragen zu stellen, die vielleicht nicht ganz direkt zu stellen, aber vielleicht zu fragen, wie sehen Sie sich selber als Personen? Haben Sie Erfahrungen aus der deutschen Kultur und aber auch aus ihren Herkunftskulturen beispielsweise, wie dort mit Konflikten umgegangen wird. Ich würde sagen, eine große Offenheit an den Tag zu legen, sich mit dem Thema Kultur in der Mediation auseinanderzusetzen und es zu verhandeln. Und vielleicht auch eine Offenheit zu sagen, mit der Struktur von Mediation anders umzugehen, sie zu erfragen, welche Vorerfahrungen es auf der anderen kulturellen Seite sozusagen gibt und zu signalisieren, dass man durchaus offen ist zu lernen und eine Mischform zu finden, die für alle Personen, die in der interkulturellen Mediation dann sind, sich zu Hause zu fühlen. Das bedeutet dann im Blick auf die Techniken, weil ich da vorhin nur gesagt habe, dass wir natürlich aktives Zuhören interkulturell gut einsetzen können, aber auch dort dann offen zu werden, welche Techniken überhaupt einsetzbar sind und welche nicht.
Und damit im Ganzen ein Stück vorsichtiger vorgehen und sich bei aller Routine möglicherweise nochmal auch selbst in Frage zu stellen, ob das jetzt hier tatsächlich so funktioniert, wie es vielleicht in anderen Kontexten geklappt hat.
Genau.
Clotilde, vielen Dank. Das war hochinformativ und interessant. nicht jetzt nur eine andere Kultur in den Blick zu nehmen, sondern über das Thema Kulturalität, Interkulturalität generell zu sprechen. Und was ich rausnehme oder was so ein wichtiger, dass es eben beides braucht. Also sowohl ganz spezifische Kenntnisse von anderer Kultur und das, also begegnet mir selbst auch, ne, hier, dass ich manchmal angefragt werde, eben in hiesiger Kultur zu arbeiten. Mhm. Also, weil ich von hier bin und das der einen Seite besonders wichtig ist. Also gerade in Sächsisch, Ostdeutsch, Westdeutsch, wo schon so Kulturthemen auch auf Kulturebene verhandelt werden und auch eskaliert werden. Und das ist aber dennoch auch was Generelles gibt. Also wo wir sagen können, ich habe mich mit interkulturellen Fragestellungen beschäftigt und das hilft mir, egal bei welcher Kultur ich jetzt anklopfe, einfach weil Vorsicht oder Kleinschrittigkeit eher fragend generell sinnvoll sind.
Mhm. Ja, also das würde ich sagen, ist ein wichtiger Aspekt. Ich danke dir auch, Sascha. Vielen, vielen Dank für die Einladung und für das interessante Gespräch auch von meiner Seite. Vielen Dank und bis bald.
Bis bald, genau, so machen wir es. Ciao. Ja.
Tschüss.
Das war mein Gespräch mit Clotilde Meyer, Professorin in Johannesburg an der Universität und Privatdozentin hier an der Viadrina in Frankfurt. Mit ihr konnte ich über interkulturelle Konflikteinflüsse und Ausrichtungen von Mediation sprechen, was sinnvoll ist, als Vermittler in interkulturellen Kontexten zu tun und was besser ist zu unterlassen. Wenn du die ein oder andere Frage noch dazu hast, dann schreib mir und ich greife das hier gerne auf und vertiefe das an der einen oder anderen Stelle. Für den Moment bedanke ich mich, dass du hier wieder mit dabei warst. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren und auch ein Feedback zu hinterlassen auf den Podcast-Catchern deiner Wahl. Und dann sehen wir und hören wir uns hier bald wieder. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Inko Fehmarn, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildung.